Es ist Anfang Februar, die ganzen Oscar-nominierten Filme flattern über die Leinwand und dann auch noch ein kleiner süßer Bär aus Peru und du denkst dir so, jawohl, das ist die beste Kinozeit im Jahr. Und damit herzlich willkommen zu Projektor, der Filmpodcast mit Dominik und Thomas. Thomas, was geht?
Moin. Würdest du aber Paddington nur auf klein und süß runter reduzieren, ja?
Nein, natürlich nicht.
Der ist stark, mutig,
natürlich
familienbezogen
nicht.
Und ein wahrlicher Held.
Ich habe das nur zugunsten einer schmissigen Intro-Line.
Schmissig?
Ja, schmissig finde ich das, wie ich das immer mache. Oder okay. Findet ihr da draußen das nicht schmissig, wie ich immer Cold Open in den Podcast reinstarte?
Cold Open.
Übrigens braucht das die meiste Vorbereitungszeit. Neulich hat mich eine Freundin gefragt, wie viel Vorbereitung wir eigentlich immer in so eine Podcast-Folge stecken. Weil sie dachte, wir sitzen dann also, weißt du, bei krassem Detektivlicht an so einem Schreibtisch und schemen
so,
so
die ganze Akten der Filme.
Genau,
so.
Wir haben die Akten der Filme.
So die Drehbücher, durch. Die werden nochmal durchgewälzt.
Und dann musste ich sie ein bisschen enttäuschen und sagen, nö, wir sind eigentlich recht Freestyle unterwegs und wir gucken halt die Filme, reden kurz drüber, was man da wichtigerweise sagen muss und dann ist gut. Und die meiste Vorbereitungszeit, bevor wir auf Record drücken, geht eigentlich in diesen ersten Satz, den ich immer sage, weil ich ja jede Woche was Neues finden muss, was man irgendwie jetzt so als Einleitungssatz und immer mit, du sitzt im Kino. Am Anfang habe ich ja immer sowas gesagt wie, das Licht geht langsam aus, das Popcorn raschelt, aber irgendwann sind diese ganzen Sachen halt weg und jetzt kann ich mich nicht mehr an Klischees bedienen.
Vielleicht kommt ja irgendwann mal was Neues hinzu.
Ja.
Also ich glaube aber, dass
wir bräuchten mal wieder Filme machst. Mit 3D-Brillen,
weißt du? Du machst es gut mit den, aber mit den blau-roten.
Genau.
Ja. Wir müssen mal wieder 3D-Filme schauen, Dominik.
Ich finde 3D irgendwie total
Spy Kids overrated. 3D. Mhm. Game Over heißt der Film. Der ist crazy gut. Da war die DVD-Box so viermal so dick wie eine normale, weil da so 10 Brillen drin waren. Und in dem Film geht es darum, dass so Jungs und Mädchen in ein Videospiel gezogen werden, um die Schwester zu retten. Und der Film ist so halb 3D und halb nicht. Und das Coole war, man musste immer die 3D-Brille anziehen, während die Leute im Film die 3D-Brille auf hatten. Also die haben das so genutzt, weißt du? Crazy, crazy. War ein extrem guter Film. Spy Kids eh crazy.
Okay. Ich habe mal, glaube ich, vor 1000 Jahren, als der erste Andrew Garfield Amazing Spider-Man rauskam, bin ich ins Kino in Offenburg und das war der größte Saal, es war randvoll und ich saß aber irgendwie in der letzten, also wirklich in der letzten Reihe in der Mitte, keine Ahnung, wie das passiert ist. Und dann...
Ja, jung halt, ne?
Jung halt. Und dann war das auch mit 3D... Und das wurde dann auch damals so gehatet, weil dieser Film einfach nur so for the sake of it 3D war, weil das zu der Zeit halt gerade so angesagt war.
Ja, das ist aber bei fast, glaube ich, 90% gewesen, oder?
Und dann wollte der Film halt da mitmachen in diesem Blockbuster 3D-Hype und das war halt so witzig, weil einfach nur so 2, 3 Szenen überhaupt relevant für das 3D waren. Einmal fährt die Kamera, weißt du, in der Vogelperspektive über New York und der Effekt entsteht dadurch, dass du siehst halt eben von oben so ein paar Gebäude und Straßen und plötzlich fährt die Kamera über ein Gebäude, ich weiß jetzt nicht, welches das ist, aber hat halt, ich meine, New York.
Ja, und das kommt dann so ein bisschen raus.
Genau, und du, das sticht dir fast ins Auge. Weil
aber das ist ja nicht mal der Effekt, den 3D eigentlich haben sollte.
Nee.
Also das habe ich aber auch erst 2022 geblickt, als ich Avatar 2 in 3D gesehen habe, im IMAX. Da habe ich gemerkt, ich habe mein ganzes Leben lang ja gar kein 3D geguckt. Sondern, ich sag dir, das war wirklich krank. Also da war so, Neytiri am Anfang ist sie so am Jagen mit so einem Bogen und sie steht einfach so 20 Meter weiter vorne als der Hintergrund.
Ja.
Aber es passt halt. Also es gab auf einmal so einen Raum.
Ja.
Aber halt auch, weil der Film halt mit 2 Kameras gedreht wurde für einen 3D-Effekt.
Mhm.
Ja. Das halt, könnte man sich halt mal überlegen, dass das vielleicht der Sinn war.
Das war vielleicht mal der Sinn von 3D und nicht, dass jeder Actionfilm eine Szene einbaut
und auch
mal
jeder
kurz
Kinderfilm.
Was aus der Wand kommt.
Auch jeder Kinderfilm. Mhm. Da hat man manchmal Filme gesehen, wo man dann merkt, hier haben sie jetzt kurz die Szene gemacht, wo man 3D hätte. Aber andere Frage, wer ist denn der Bösewicht bei Amazing Spider-Man 1?
War das...
Nee,
das war im zweiten Teil mit Jamie Foxx.
Ja, wie heißt der nochmal? Electron?
Nee. Electro?
Electro, ja, Electro. Wer ist im ersten? Ist das der Goblin?
Nein. Wer ist der Bösewicht im ersten Amazing Spider-Man? Helft uns, Leute. Also die Generation, warte, wie alt seid ihr, die den Andrew Garfield als Spider-Man sehen? Ihr seid jetzt so dazwischen, weil wir sind ganz klar Tobey Maguire.
Andrew Garfield, wann war das? 2010 oder so?
Und danach kam Tom Holland und die meisten jüngeren Leute, mit denen ich jetzt so zu tun habe, irgendwie aus Studium und sonst was, für die ist jetzt Tom Holland der Spider-Man. Für wen ist eigentlich Andrew Garfield?
Ja, ich glaube für niemanden, weil die Leute den einfach geskippt haben. Weißt du wieso? Weil der kam halt so 2009, 2010 raus.
Ja, sowas.
Ja, da hast du halt Batman geguckt, die Trilogie, ne? Da ist halt auf Andrew Garfield geschissen.
Oder? Da hat man auf Andrew Garfield geschissen. Da
musste man halt die richtige Entscheidung treffen. Aber wer war da der Bösewicht? Sandman?
Ach, keine Ahnung.
Oder wen gibt's noch?
Nein, warte.
Dr. Octopus.
Nein.
Vulture.
Ich hab's. In Amazing Spider-Man 1 sind ganz viele Szenen ja eben, wie er mit seinem Professor zusammen da irgendwie an irgendwas arbeitet. Und er ja, also dargestellt wird, als er ist ein richtig guter Student und er hat irgendwie Potenzial. Und dieser Professor, der ist doch dann irgendwie, der wird doch so ein Reptil-Dings.
Ah ja, der ist, weißt du, Killer Croc oder was ist das? Keine Ahnung.
Boah, Alter,
irgendwie. Nee, Killer Croc ist, glaube ich, bei Batman.
Ja, dieses. Ist eine Art Krokodil.
Der ist ein Reptiloid, bitte. So wie
genau, er ist ein Reptiloid.
Donald Trump sozusagen. Ja, nee, ja,
crazy. Astreiner Reptiloid.
Crazy, aber es gibt davon nur zwei, ne? Es gibt keinen dritten.
Nee, es gibt die Amazing Spider-Man 1 und 2, oder?
Ja.
Und dann haben sie schon wieder Pläne verworfen. Ich glaube, es war auch die Zeit, in der halt auch niemand Andrew Garfield in so einer Performance sehen wollte, weil der ja gerade da übelst gut aufgespielt hat mit Social Network und dann Hacksaw Ridge Oscar nominiert. Also der hatte sich ja gerade, ich glaube, das Timing war strange.
Ich glaube auch einfach, dass in der Zeit einfach niemand einen Spider-Man wollte, oder?
Ja, ich glaube, es hat damals einfach so überhaupt nicht in die Phase gepasst.
Ja, es war ja auch oft, weil Marvel hat so langsam angefangen mit ihrem Iron Man MCU-Stuff.
Ja.
Und dann kommt halt einfach wieder sowas Rausgerissenes in einem anderen Universum, wo halt wieder ein Amazing Spider-Man ist.
Ja, es ist wirklich, in Retro-Perspektive ist es einfach komisch, wie die das damals aufgebaut haben.
Ich also, dass Jamie Foxx irgendwie einen wilden Cast als Bösewicht. Hab ich nie kapiert.
Ja.
Ich weiß nicht warum.
Weiß auch nicht, warum man den sympathischsten, witzigen Dude.
Ja, oder nimmt. Wieso man in einem riesigen Spider-Man-Film versucht, einen Bösewicht zu etablieren, den einfach niemand sehen will.
Ja.
Also, weißt du, da hätte sie einfach sagen können, ja, scheiß auf Electro, wir machen halt nochmal Doc Ock in cool. Also, nee, der alte ist natürlich viel cooler. Das will ich nicht sagen, aber nochmal ein Doc Ock
in cool. Genau, nochmal cool. Ja, kurzer Ausbruch zu The Amazing Spider-Man 1 und 2, wie sind wir da jetzt hingekommen? Weil ich gesagt habe, dass es mir oft mittlerweile so schwerfällt, dieses Intro zu machen und jetzt sind wir über...
Ah, die 3D-Brille.
Wir sind gerade so dermaßen profimäßig abgeschweift.
Ja,
wie sich's für Podcaster eigentlich gehört. So, liebe zukünftige Podcasterinnen und Podcaster da draußen, genauso macht man das. Wir haben jetzt 7,5 Minuten gefüllt und nichts gesagt. Das ist eigentlich
Podcast. Naja, aber wir haben es mit Filmen gefüllt immerhin.
So.
Ja,
ihr könnt jetzt alle nochmal Amazing Spider-Man nachholen. Und was war's?
Vielleicht muss ich das mal nachholen. Spike ist 3D, Game Over, unbedingt angucken. Ein verdammt hässlicher, aber verdammt cooler Film.
Okay.
Ja, aber ich glaube, ich hole Amazing Spider-Man mal nach. Vielleicht hole ich mal alle Spider-Man-Filme nach.
Das wäre
also nochmal so.
Ja. Boah, da wirst du halt aber, glaube ich, in unserer Generation von vorne nach hinten wird es halt enttäuschend, weil die Tobey Maguire-Dinger, die sind halt der G, Mann.
Ja, ich finde die mit Tom Holland auch nicht bad, aber mir ist es da too much manchmal. Ja. Aber ich fand den ersten fand ich richtig gut. Ja.
Den ersten also, mit Tom Holland, meinst du?
Ja.
Ja. Aber nichts toppt Spider-Man 2.
Spider-Man 2, auch geil, einfach kein Untertitel, einfach eine 2 hinten dran.
Fertig.
Spider-Man 2 mit dieser geilen Schrift auf, weißt du, immer so seine gespannte Brust in diesem Ding. Und das war dann einfach so das Cover, weißt du?
Ja,
war einfach nur dieses, sein Anzug und das ist so Spider-Man 2.
Ja, das war noch die gute alte Zeit, wo man dann auch wo niemand gedacht hat, wir brauchen noch einen coolen Nebentitel dafür.
Ja, und keine fliegenden Köpfe auf dem Poster.
Ja, heute würde der heißen Spider-Man 2, The Rise of Doc Ock.
Ja, oder.
Und dann noch deutscher Titel dazu.
Dr. Octopus, kehrt zurück!
Peter Parker gegen den Oktopus.
Der Oktopus gegen die Spinne. So hieß es doch früher in Deutschland, ne? Der
Comic. Die menschliche Spinne.
Der hieß die Spinne. Die ersten paar Ausgaben von Spider-Man.
Ja, das
wir sollten es wieder zurückbringen. Die Spinne gegen Octopus, Mann.
Aber mein geilster Moment, den habe ich mit einem Kumpel früher immer zitiert in Spider-Man 1, wo es ja dann so losgeht und wo sie ja dann schon sehr ausführlich einfach so die Geschichte erzählen. Wie wird er jetzt langsam zu Spider-Man? Und er geht doch zu diesem Wrestling-Event in seinem allerersten selbstgemachten
mit dem Strumpf auf. Noch
genau. Und dann geht er hinter die Bühne und dieser unglaublich unsympathische, aber charismatische Moderator, wie er halt bei so einem Wrestling-Event so ist, der halt so rumbrüllt mit seiner Elvis-Tolle, geht so während er schon redet, so, und jetzt begrüßt den Herausforderer, den Unglaublichen, den Wahnsinnigen, und läuft so langsam zur Bühne zurück und fragt dann so, hey, wie heißt du eigentlich? Und er sagt so, die menschliche Spinne. Und das ist auch die deutsche Synchro so geil, ich weiß gar nicht, wie es im Original geht.
Wahrscheinlich The Human Spider.
The Human Spider, und dann sagt der Moderator so, die menschliche Spinne? Ist doch kacke. Und sagt dann, bitte begrüßt den unglaublichen Spider-Man. Und dann kommt er raus.
Introduced ihn das erste Mal.
Ja, ja. Und dann ist er so, nein, ich heiße die menschliche Spinne. Er hat's falsch gesagt.
Regt er sich dann noch drüber auf, während die schon kämpfen?
Nee, kurz davor.
Aber ich finde, und diese Octagon, das ist eine Octagon, das ist so im Cage, ne?
Ja, im Cage. Ja. Und dieser Moment aber, wie dieser Moderator sagt, die menschliche Spinne? Ist doch kacke.
Das ist die deutsche Synchro wahrscheinlich einfach großartig,
die
oder?
Die deutsche Synchro ist so geil.
Die ist insgesamt auch großartig in den Filmen.
Auch apropos kacke, weil auch J.K. Simmons Charakter, also dieser News-Chef.
Ja, er vom Daily Bugle.
Der sagt auch die ganze Zeit kacke und es kommt so fucking gut raus.
Ich finde auch insgesamt, wie sie ihn, also J.K. Simmons, der war für mich früher kein Schauspieler, der war der Chef vom Daily Bugle. Also bis ich irgendwann so in Jugendalter gekommen, habe ich immer gedacht, ja, okay, das ist halt kein Schauspiel, das ist actually der Charakter, weil wenn du dir den mal vergleichst mit dem, wie er im Comic aussieht, das ist halt 1:1, also.
Ja. Ich finde, der sollte jetzt 20 Jahre später noch einen Oscar dafür kriegen hinterher.
Das der ist ja auch zurückgekommen, ne? Ja, der hat seinen Auftritt nochmal bekommen.
Echt?
In Spider-Man
No Way Home.
Nee, Far From Home.
Far From Home.
Wo sie ihn am Ende entlarven, wo sie sagen, wir wissen jetzt, wer Spider-Man ist. Und dann kommt so J.K. Simmons aus einer fetten Leinwand, Billboard am Times Square. Und auf allen Bildern ist dann sein Gesicht.
Ach krass.
Und dann er so, mein Name ist J.K. Simmons und ja, Whiplash.
Ich bin wirklich J.K. Simmons als Chef vom Daily Bugle ist.
Das ist einfach ein guter Schauspieler. J.K. Simmons, von dem würde ich mich auch gerne anschreien lassen müssen.
Ja, mega. Ja. Der soll mich einfach mal so richtig anschreien. Die Fotos.
Ich nicht sagen, dass ich drag.
Meine Fotos auf den Tisch legen und sagen, die sind kacke. Ja. Kacke, kacke, mega kacke.
Woher hast du die Bilder, Mann? Ja, ich finde auch, auch wenn ich nichts mache, was musikalisch ist in dem Moment, soll er mir sagen, dass ich zu langsam spiele.
Bei Whiplash, ja.
Und man hört es nicht raus, aber er sagt so, you're dragon.
Are you dragon or Russian?
Russian or dragon.
1, 2, 3.
Da kommt wieder der Trump.
So you do know the difference. So, jetzt sind wir bei dem Punkt im Podcast angekommen, wo wir einfach nur noch Zitate reinwerfen. Ja. Und ihr könnt euch beömmeln oder euch schlecht fühlen, weil ihr es nicht kennt.
Ja, wir machen jetzt noch eine ganz schnelle Runde Zitate raten.
Okay, los geht's.
Dominik macht das nämlich immer, du fängst an.
Ich fange an.
Ich muss auch noch kurz überlegen.
Okay, muss ich mit irgendwas Leichtem anfangen. Wir fangen leicht an. Und lass kurz Zeit, damit die Leute selber mitraten können.
Okay,
erstes Zitat. Du hast mich während einer sehr komischen Zeit meines Lebens kennengelernt. Go.
Das hast du mir schon mal gesagt.
Hm. Oh, das Mann. Ist ein Big One, weil das ist der letzte Satz vorm Abspann. Oh, Thomas, geht schon unter.
Bin ich am Untergehen, ringe ich nach Luft gerade.
Ja.
Hä, was? Bist du dumm? Ja, gell?
Die da draußen haben es natürlich schon gesagt, es ist Fight Club.
Ah, fuck, ja, stimmt. Ja. Aber das ist der letzte Satz vom Abspann.
Mhm.
Okay, was danach passiert, also, sollten wir nicht erklären.
Ja, genau. Also es kommt dann ja noch ein Bild.
Ja.
Also, es ist ja nicht, der sagt es und dann Abspann, sondern dann passiert natürlich noch was Schönes. Und dann ist Abspann. Okay, Thomas, bring it on.
Ich habe irgendwie gar keine Ahnung gerade.
Ich weiß nicht, Thomas, ich hab will hier unbedingt,
ich habe das gerade irgendwie reingeworfen und mir fällt jetzt gar kein Zitat mehr ein. Man könnte ja noch vielleicht machen, I never said thank you.
And you will
and you'll never have to.
The Dark Knight Rises.
Batman Begins.
Was?
Ja, allererste. Letzter Satz vorm Abspann.
Ich dachte, es wäre im
vom Dach. Bum, bum, bum. Kommt Batman Begins. Batman Begins ganz am Ende.
Ach was, ich dachte, es wäre im dritten als, ja, das will ich natürlich nicht spoilern, aber.
Nee, er sagt so, ihr habt jetzt ein neues Signal. Und dann sagt Gordon so, ja. Und dann sagt er so, schau dir das mal an. Dann gibt er ihm so eine Karte, dreht sie um, da steht so Joker. So der Joker und er so,
Und dann sagt.
I look into it.
Und dann sagt Gordon, I never said
anything. Er springt dann so vom Dach und dann fliegt er so in die Kamera rein. Es bekommt dann schon, dann kommt so dieser kranke Soundtrack, wofür man keinen Oscar verdient hätte scheinbar. Und dann, prägt man damit ganze Generationen sozusagen. Ah, schöne Szene auch.
Ja.
Okay.
Okay, komm, einen hau ich noch raus.
Okay, schnell.
Noch einen ganz schnellen. You see, there are still faint glimmers of civilization left in this barbaric slaughterhouse that was once known as humanity. Indeed, that's what we provide in our own wonderful. Ach, fuck it.
Du hast auch die Stimme ein bisschen nachgemacht, gell?
Ein bisschen am Anfang, ja. So ein bisschen gehobener, schmalziger Ton.
Hm.
Die beiden sitzen in einem Zug. Und dann sagt der, und der eine ist offensichtlich eher der Mentor und der andere ist eher der.
Achso, Grand Budapest Hotel.
Es ist Grand
das Budapest ist Hotel. Auf dem Weg nach.
Wo sie da.
Ja, wo sie zur Dame gehen, zur Beerdigung gehen.
Ja, Lutz.
Lutz!
Gut,
das
spielen wir sehr oft bei der Arbeit, wenn uns mal ganz kurz langweilig ist, was uns natürlich selten ist bei der Arbeit.
Ja, weil wir sind natürlich immer beschäftigt mit Karten abreißen.
So ist es, oder fegen. Aber es ist ein gutes Spiel für euch Filmnerds da draußen. Einfach mal mit euren Best-Film-Bros und Film-Sisses Zitate raten spielen. Macht großen Spaß. Oder wenn euch das dann zu langweilig ist, dann fangt ihr an, nicht nur Zitate zu raten, sondern so, was machen wir manchmal? Wir beschreiben den Film so in irgendwie so in einem Satz oder sagen nur so ein paar Wörter rein und die andere Person.
Ja, was war das? Wie haben wir das gemacht?
Ich weiß auch. Da haben wir irgendwie einfach nur so, ich weiß es nicht, wir haben einfach so Stichworte genannt und der andere musste den Film erraten. Ist auch ein cutes Game. So Leute, jetzt haben wir euch wirklich lang genug auf die Folter gespannt mit absolutem inhaltslosen Filmpodcast Gebrabel. Ich habe etwas getan, was in diesem Podcast gewissermaßen einen Kreis schließt, Thomas. Denn ich habe endlich, seit der ersten Folge reden wir drüber, Paddington 2 gesehen.
Paddington.
Da muss ich doch mal tief durchatmen. Ich habe Paddington 2 gesehen, zu Hause, um mich natürlich auch optimal vorzubereiten auf Paddington 3, den du ja schon hier besprochen hast. Und ich werde ihn mir natürlich auch noch anschauen.
Siehst du Paddington 2 auch wie Spider-Man 2, einfach straight up eine 2 hinten dran?
Ja.
Nichts, kein Schnickschnack, nichts. Gar nichts.
Daran erkennt man gute zweite Teile, Leute. Ja. Wenn die wissen, dass er so gut ist, dass man keinen Schnickschnack braucht.
Ja, da gibt es nämlich auch ganz viele Filme, die haben das nicht. Und dann merkt man, dass sie schlecht sind. So The Dark Knight zum Beispiel. Empire Strikes Back. Alles,
also, alles schlimme zweite Teile.
Also,
ist eigentlich der Witz, ne, dass man immer sagt, zweite Teile sind so oft schlechter als der erste. Aber eigentlich fallen dir auch direkt 5 Beispiele ein, wo der zweite Film wirklich der mit Abstand beste eines
Franchises ist. Und jetzt zeige ich euch noch etwas, wo man wirklich eine Nummer dahinter gesetzt hat und es ist krank. Back to the Future 2.
So.
Der bessere Film.
Natürlich.
So, Dominik, erzähl, worum geht's bei dem kleinen Bärchen?
Paddington 2 bringt uns zurück zum wundervollen, sympathischen Bär Paddington, der jetzt sich wunderbar eingelebt hat bei Familie Brown in London. Also es geht einfach so eigentlich ein bisschen nahtlos über aus dem ersten, beziehungsweise man merkt, okay, die haben jetzt auch schon schön länger Zeit verbracht und er fühlt sich nun wirklich pudelwohl. Und der Film beginnt eigentlich damit, dass alles super ist und er schreibt seiner Aunt Lucy, also der älteren Bärin in Peru, die ja dann im dritten Teil wieder auch einen großen Story-Schwerpunkt darstellt, der schreibt ja immer Briefe und ist dann einfach so, ja. Und das machen sie auch clever halt gleich mit der Erzählstruktur, weil er in diesem ersten Brief halt einfach so ein bisschen den Catch-up
Zeit
macht.
Auch so ein bisschen so die Zeit, die überbrückte Zeit so ein bisschen erklärt. Ne?
Genau, also sagt er so, ja, und Mrs. Brown macht jetzt viel das und das, Mr. Brown macht das und das und so weiter und die Kinder machen das. Und er freut sich schon wahnsinnig, denn bald hat Aunt Lucy Geburtstag und er wird sich was Schönes überlegen, was er ihr dann halt schickt. So, und will auf jeden Fall sich ja als tolles Ziehkind erweisen. Und dann geht er in diesen wunderschönen, was ist es, ein Antiquitätenladen von, wie heißt der, Mr. Gruber?
Gruber, ja.
Ich glaube, er Grubers, ist Gruber.
Grubers irgendwas steht da.
Grubers irgendwas, auch ein super Charakter. Und da geht er hin und fragt so, hey, ich brauche für meine Tante Lucy was ganz Tolles zu ihrem Geburtstag. Und Gruber schlägt ein paar Sachen vor, aber Paddington ist nicht überzeugt. Und plötzlich sehen sie so ein altes, süßes Buch, was dieses Aufklappding hat. Ne?
Also
ein
Pop-Up-Book.
Pop-Up-Book heißt es, genau. Also mach's auf und dann kommen so schöne Faltkunst-Nachbauten aus irgendwelchen Londoner Sehenswürdigkeiten raus. Und man weiß ja aus dem ersten Teil, Aunt Lucy ist total obsessed mit London und würde da gerne mal hin. Und dann denkt er sich, oh, es gäbe ja kein besseres Geschenk, als London zu ihr zu bringen mit diesem wunderschönen Buch.
Weil sie nicht nach London kommen kann.
Genau, weil sie nicht nach London kommen kann. Und dann ist er völlig obsessed damit, ihr dieses Buch zu holen. Und dann sagt aber Gruber, naja, das Problem ist, dieses Buch ist irgendwie das letzte seiner Art oder ist sowieso ein Unikat. Und das ist halt richtig teuer. Und er kann das ihm jetzt ja auch nicht einfach schenken, das geht halt leider nicht. Und dann sagt Paddington, okay, ich werde jetzt Jobs annehmen und werde mir das Geld so schnell wie möglich verdienen. Und dann fängt er an in irgendeinem Friseursalon, da geht natürlich alles schief. Und das ist so eine geilste Schnittmontage einfach. Und dann, was macht er noch? Genau, irgendwann kommt er auf Fenster putzen. Das wird's dann eigentlich auch, sein Hauptjob, um das Geld ranzubringen. Und oh, übrigens, genau da gibt es schon eine der geilsten Szenen in diesem Film, wo dieses Pop-Up-Book genutzt wird, um eine Sequenz einzuleiten, wo dann Paddington quasi diesen Tagtraum hat, dass er mit Aunt Lucy durch diese Sehenswürdigkeiten geht, und es ist technisch so geil gemacht.
Paul King faltet immer überragend wieder so auf, und dann ist er auf so einem Schiff und dann
also genau, und sie Tower gehen Bridge immer so durch die kleinen ja. Lücken durch, und dann faltet ja. sich das nächste Bild auf, und um sie rum ist halt eben alles aus Pappe.
Das ist wirklich krasse Animationskunst, ne?
Absoluter Wahnsinn. Da war ich so, okay. Also das ist so der Moment, dann bist du richtig drin und weißt, hier wurde Liebe reingesteckt und
Handwerkskunst. Ich finde insgesamt, Paddington selbst ist auch super animiert, ne?
Wahnsinnig gut.
Ist richtig gut.
Ja, mal wieder kleiner Verweis an so Sachen wie Gladiator 2. Die es nicht hinkriegen, irgendwie ein paar Schiffe gut aussehen.
Und ein paar Affen.
Ein paar Affen vor allem. Und hier sieht der Bär so fucking gut aus. Ja. Und der interagiert mit den Leuten und es sieht gut aus.
Ja.
Und der weint und es sieht gut aus. Naja, auf jeden Fall will er dieses Buch. Und gleichzeitig tritt ein gewisser charismatischer Charakter auf den Plan, gespielt von Hugh Grant. Und es ist wirklich der absolute Hammer, wie geil es ist. Genau wie im ersten Teil, wo ich ja auch schon so gesagt habe, dass das Krasse an Paddington, an dem Drehbuch ist, dass die sympathischen Charaktere und ja der Bär, der ja fucking unrealistisch ist, so real rüberkommt und einfach so menschlich und so
ja,
deep
so, ja.
Und der Bösewicht dann überspitzt wird. Und das kreiert so eine schöne Stimmung und ist ja auch toll für so einen Familienfilm, weil es ja genau das schon raushebt, so die Guten, das sind die deepen Charaktere mit ihren vielschichtigen Wünschen, Träumen und Sorgen, und die Bösen, die sind einfach nur so völlig überspitzte Weirdos, was so eine schöne Distanz zum guck mal, der tut was Blödes und der ist auch unglaublich strange dabei. So sollte man wohl nicht werden. Und Hugh Grant und spielt
Schauspieler, ne?
Genau, er ist Schauspieler, also in dem Film, und hat da auch einen ganz schönen Komplex damit. Und er bekommt, will ich jetzt nicht zu sehr aufreißen, er bekommt es mit, dass dieses Buch existiert. Und er denkt sich, oh, Moment mal, ich habe da auch noch eine Rechnung offen, weil dann kommt raus, in diesem Buch sind versteckte Clues. Also wie so eine kleine Schatzsuche. Und dann sagt sich Hugh Grants Charakter, haha, ich schnapp mir das Buch. Und er klaut das Buch, Paddington kriegt's gerade so mit und rennt ihm hinterher, und dann kommt natürlich das blöde Missverständnis. Hugh Grants Charakter verschwindet im richtigen Moment und die Polizei denkt, Paddington war's, und er hat dieses unglaublich wertvolle Buch gestohlen.
Und dann kriegt er wie viele Jahre Knast dafür?
10 Jahre kriegt er dafür.
10 Jahre Knast.
Wird prompt verknastet, der Paddington. Und dann gibt's eine herrliche 20-minütige Phase in diesem Film, wo Paddington im Gefängnis ist. Und es ist so geil, Mann. Und es da ganz viele kleine, süße Referenzen auf Grand Budapest Hotel sind drin. Du hast ja das auch eingeleitet mit Paddington 2 ist der beste Wes Anderson-Film, der nicht von Wes Anderson ist.
Ja.
Und das ist, ich hab absolut verstanden, was du meinst.
Aber trotzdem hat er auch seinen eigenen Charme, finde ich. Und das ist, finde ich, wichtig.
Absolut.
Also
absolut.
Der hat seinen ganz eigenen Style, aber es gibt halt so ein paar Hommages, wo man schon merkt, ja.
Ja. Und während Paddington dann also im Gefängnis ist, versucht Familie Brown, herzlich wie sie ist, natürlich alles, um ihn da wieder rauszukriegen. Sie verteilen so Flyer, wo dann das Phantombild des wahren Verbrechers drauf ist. Das ist einfach nur geil. Und Hugh Grants Charakter begibt sich eben auf seine Reise, diese Clues zu finden. Und
da gibt's auch richtig geile Shots, ne? So top-down durch St. Pauls Kuppel runter, wo dann die Nonnen da langlaufen.
Ja.
Und also richtig so Konklave-Shit, ne? So richtig krass. Also
richtig krass.
Da ist richtig, richtig gute Einstellungen sind da dabei. Das ist insane.
Genau, und da würde ich sagen, da lasse ich euch langsam raus mit der Beschreibung. Jetzt geht's eben darum, wie kommt Paddington da wieder aus dem Knast? Wie kommen sie vielleicht am Ende doch noch an das Buch? Und wie dieser Film das alles inszeniert ist, es ist unglaublich. Also es ist unglaublich, dass man weiß, man guckt hier halt gerade eigentlich so einen süßen Familienfilm. Aber mit welcher Hingabe diese Shots kreiert sind, wie gut es geschrieben ist, wie viel Twist es letztendlich gibt und wie vor allem nichts an diesem Film ist einfach nur so random erzählt, um eine Stimmung zu erzeugen, sondern ich möchte natürlich nicht spoilern, aber alles, was in diesem Film in den ersten 15 Minuten passiert, wird irgendwie wieder aufgegriffen. Und das ist
also eine gute Konstruierung
im Gegensatz zu dem, was letzte Woche gesehen wurde. So, so befriedigend am Schluss.
Ja.
Und dann muss ich wirklich sagen, ich habe so eine Obsession mit, was sind so meine Lieblings-Endings von Filmen. Und ich würde jetzt sagen, Paddington 2 hat eines der 5 besten Filmenden, die ich je gesehen habe.
Weißt du, was ich richtig toll finde, Dominik?
Hm.
Als ich das erste Mal bei der Arbeit gesagt habe, dass Paddington 2 ein richtig krasser Film ist, hast du noch gesagt, ja, wie kann das denn sein? Ist ja ein Kinderfilm, wie soll er denn so krass sein? Und jetzt sehe ich, du hast 95 von 100 gegeben. Ja. Und das hat mich so froh gemacht. Weil es aber einfach nicht gelogen.
Ja.
Ja. Warum sollte ich dich auch anlügen?
Nee,
das
natürlich
ist einer der besten Filme, die je gemacht wurden.
Ja.
Und das ist verrückt, dass man das sagen muss, eigentlich.
Ja. Es ist 2014. Von vorne bis hinten großartig. Es ist ein Riesenregiewerk. Der ganze Cast, ich habe schon gesagt, Hugh Grant macht Oberspaß als Bösewicht. Paddington ist wundervoll gesprochen im Original von Ben Whishaw. So schön. Weiß ich nicht, wie da die deutsche Synchro mit Elias Mbarek wegkommt.
Ich glaube auch ganz okay.
Ganz okay, habe ich noch nie gesehen. Und dann, wen haben wir da noch? Jim Broadbent als diesen Gruber-Dude. Wir haben Sally Hawkins, wie schon beim ersten Teil gelobt. So schön als Mutter. Man denkt sich wirklich, oh Gott, die will ich. Das will ich auch.
Ja, dann hier, wie heißt sie, die von...
Die
Haushälterin. Warum
vergesse ich denn ihren Namen immer? Auch großartig.
Ja.
Und, also das funktioniert alles so
unglaublich. Ja, Hugh Bonneville haben wir.
Ja.
Und Olivia Colman. Olivia Colman ist nicht dabei. Julie Walters ist es.
Ja.
Julie Walters ist hier, woher kennt man sie aus Harry Potter, als Molly Weasley.
Ja, genau.
Also auch schon eine herzliche Person, die man als herzliche Person abgespeichert hat. Ne?
Ja, das ist natürlich clever. Und der Film konstruiert so gut und er ist perfekt over the top, wie es dann natürlich für so einen Familien- auch Slash-Kinderfilm sein muss. Und es macht alles so Freude. Und ich habe am Ende ge-ugly-cried. Also nicht hier, weißt du, wirklich, das möchte ich klar machen. Ich habe nicht am Ende so ein bisschen, oh, schön, und dann so ein bisschen Pipi in den Augen. Ich habe geheult. So richtig. Ich habe so Geräusche gemacht, dass man so overwhelmed ist von seinen Tränen. Ich habe mit einer meiner besten Freundinnen geguckt. Sie hat auch geweint, aber sich währenddessen so um mich gekümmert, weil ich habe wirklich, ich glaube, es klang ungefähr so. So.
Ja, das ist komplett krank, ja.
Ich habe wirklich so Geräusche gemacht, weil in der letzten Minute, es passiert was und ich merke, okay, ich kriege ein bisschen Wasser in den Augen, aber dann innerhalb von 2 Sekunden, weißt du, nicht so ein langsames, so ein bisschen anfangen, Tränen zu kriegen und dann so ein bisschen nachzugeben, sondern zack, als wenn jemand in dir so einen Knopf drückt und oder so ein Staudamm aufbricht und sagt, so, du hast keine Chance, wir diskutieren gar nicht. Ich habe geheult wie das letzte Mal mit 5 Jahren vielleicht. Und
das war dein Interstellar-Moment.
Das war mein Interstellar-Moment. Leute, der Hype ist so fucking real.
Also es ist wirklich unglaublich, wie krass das Ende hittet. Also wir haben ja auch mit ein paar Leuten geguckt und alle waren am Heulen und dann irgendwie sitzt da ein Kumpel von mir und der dreht sich so am Ende um, der so, Thomas, was machst du mit uns?
Ja.
Weil es ist halt krass. Es ist einfach krass gut.
Ja, Paddington 2, ja. Leute, glaubt es uns, glaubt es Thomas, der es schon lange gesagt hat. Es ist unfassbar. Schaut euch den ersten, der ist einfach eine schöne Introduction. Eigentlich ist er tatsächlich das Pendant zu Batman Begins und The Dark Knight. Ja, also der erste macht
einen Alter, guten, das wäre so geil, ey.
Ja, der erste macht so einen guten kleinen Einführungsjob und du bist so, ja, war ein guter Film. Ich habe, glaube ich, Paddington 1 4 Sterne gegeben. Der ist einfach nett und du denkst so, ja, wunderschön. Und dann kommt der zweite und der ballert dich so hart weg.
Wir müssen, glaube ich, mal einen Vergleich machen. Also so ein Paper zwischen der Dark Knight Trilogie und der Paddington Trilogie und schauen, was es da für Paddington Trilogie
ist. Unglaublich ist ähnlich.
Was es da
ist
für,
unglaublich ähnlich, glaube ich. Gibt.
Ja, vor allem mit diesem extravaganten Bösewicht im zweiten.
Ja. Ja, also als hätten sie das Formular kopiert. Paddington 2, das war's dazu. Es ist wunderschön. Guckt's euch an. Wirklich, seid euer eigener Freund und guckt diesen Film und habt die Zeit eures Lebens damit. Man kann ihn nicht hoch genug loben. Ich habe ihm in der Genrewertung 10 von 10 gegeben als Familienfilm und ich habe ihm gesamt 95 von 100 gegeben. Das sind 5 Sterne insgesamt. Und boah, ich habe richtig Bock, mir den jetzt einfach so einmal im Jahr anzugucken und zu wissen, am Ende flenne ich und fühle mich, man fühlt sich so durchgespült am Ende.
Ja, der ist einfach, der macht was mit einem. Gefühl.
Ja. Alright, Paddington 2, that's it. Dann kommen wir doch mal zu unserem eigentlichen Job, nämlich einen neuen Film für euch besprechen. Diesmal sind wir wirklich sehr professionell filmkritisch unterwegs.
Weil Monat vorher.
Genau, wir haben einen Film sehr früh gesehen, der erst in einem Monat rauskommt. Blöderweise nach den Oscars.
13. März.
13. März und es handelt sich um einen Film, der bei den Oscars nominiert ist.
Das aber
ist
es ja kann natürlich trotzdem noch sein, dass er nochmal eine Preview kriegt oder sowas, ne?
Das kann sein. Das
kommt manchmal vor, aber... Ja, schwer zu sagen.
Was haben wir denn gesehen, Thomas?
Wir haben I'm Still Here geschaut. Und der heißt im Deutschen für immer hier.
Für immer hier.
Für immer hier. Und der Film handelt von einer Familie im Brasilien 1970 während der Militärdiktatur. Und es würde sagen, es ist eigentlich eine relativ normale Familie. Die haben 5 Kinder.
Eine recht privilegierte Familie.
Ja, also eigentlich. Ja, aber ich meine halt so eine normale Familienkonstellation. Klar, ja. Ja, sehr privilegiert. Also sie wohnen in Rio de Janeiro am Strand. Also die haben ein Haus am Strand. Du musst nur über die Straße gehen und bist im Meer. oder am Strand, ne? Ja. Also die wohnen ja wirklich direkt dort.
Ja.
Und der Vater, Rubens Paiva, war früher ein Abgeordneter, der dann zurückgetreten ist und hin und wieder noch politisch aktiv ist, aber so ein bisschen shady, ne?
Mhm.
Und die Konstellation besteht eben aus der Mutter Eunice, ne?
Ja.
Oder Eunice, gespielt von Fernanda Torres, die auch für einen Oscar nominiert ist, und fünf Kindern, ein Junge, vier Mädchen. Und dann kommt irgendwann der Tag, an dem mehrere Männer in das Haus kommen und den Vater mitnehmen.
Nachdem wir schon bemerkt haben, dass auch in dem, also es werden so Sachen angeteased, dass auch andere wichtige politische Menschen
Akteure, ja,
auch quasi, naja, man muss es ja eigentlich am Ende so sagen, entführt wurden.
Aber die wurden ja, also da wurde ja klar, dass die nicht von, das war eine andere Entführung, ne?
Genau, es war eine andere Entführung, aber man merkt, ja, da ist irgendwie gerade, man ist generell nervös, wenn es, ja, um Menschen geht,
also es ist einfach eine sehr angespannte Situation. Das Militär will natürlich nicht, dass es da irgendwelche Revolutionen gibt und unterdrückt das schnell. Und dann kommen, genau, eben einige Männer ins Haus, durchsuchen das Haus und nehmen den Vater mit, weil er scheinbar eine Aussage tätigen muss.
Ja.
Und dann geht das ein paar Tage und dann muss auch Eunice und die älteste noch dagebliebene Tochter, weil die älteste Tochter ist nach London ausgewandert davor, auch ins Gefängnis, kann man schon sagen, ne?
Also, ja, ja, ja.
Also wie würde man das beschreiben, wohin die da gehen?
Es ist kein tatsächliches Gefängnis, aber es ist halt so eine Station vom Militär.
So eine Untersuchungsstation.
Genau, wo sie halt so Verhörräume, also im Prinzip, ja, ist es Untersuchungshaft.
Ja, aber in hart.
Und so typischerweise sagen sie es denen ja auch nicht, weil sie schmücken das ja in so eine Sprache mit, ja, sie müssen eine Aussage machen oder wir müssen mit ihnen sprechen.
Genau.
Und in Wahrheit kriegen, ja, sie den Sack über den Kopf und müssen halt dahin. Also es ist dieses typische, wir haben so eine scheiß Militärdiktatur,
genau,
die einen auf, wir sind ja alle ganz vernünftig und wir machen hier ganz normale, ja,
und
Methoden.
Ist alles shady, ne?
Genau, und das ist halt super shady und es ist ganz, ganz übel.
Und es wird dann in dieser Gefangenschaft klar, durch die Verhöre, dass scheinbar ihr Mann Teil von revolutionären Aktionen ist. Weil ihr wird dann so eine Mappe vorgelegt mit Bildern drin und dort sind halt viele Leute drin, die sie kennt aus dem Freundeskreis ihres Mannes. Ihre eigene Freundinnen, da ist auch sie drin als Bild und so weiter. Und irgendwann wird dann klar, dass der Vater wahrscheinlich verschleppt wurde.
Mhm.
Und dann geht es in dem Film hauptsächlich darum, wie die Familie damit umgeht, würde ich sagen.
Ja.
Also die verbleibende Familie.
Und vor allem sie, also als Mutter.
Sie als Mutter und auch in der Mutterfigur, wie sie dann mit den Kindern kommuniziert und wie das Ganze funktioniert dann.
Ja.
Ja.
Der Film macht es wirklich, der macht eine beeindruckende Charakterentwicklung seines Hauptcharakters, weil ich weiß noch, als der Film beginnt, ist es halt so, okay, wir kriegen einmal so einen Rundumblick auf diese Familie und was da so abgeht. Das fängt eigentlich mit den Kids am Strand an und wir kriegen werden so ein bisschen reingeworfen. Dann wird schnell klar, okay, der Vater macht irgendwas Wichtiges und da bleibt der Film ja auch clever subtil. Also du weißt, der hat anscheinend Einfluss oder der hat auch Geld offensichtlich, der hat mal irgendwas Wichtiges gemacht und dann gibt's immer so, also der hängt dann immer mit irgendwelchen anderen Leuten in seinem Büro rum und dann werden irgendwelche Briefe ausgetauscht und du merkst schon, irgendwas geht hier ja ab, was anscheinend wichtig ist. Und die Mutter ist am Anfang, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, also ist ja nicht negativ gemeint, aber sie ist noch sehr im Hintergrund, würde ich sagen. Sie ist einfach da und man denkt so, okay, also sie hat halt eine krasse Familie auch, weil sie hat halt fünf Kids, um die sie sich kümmern muss. Und das ist halt erstmal dieses, okay, sie ist eine Mutter, die da halt alles organisieren muss. Und das ist ja dann schon genug Arbeit. Und man denkt sich, und dann fragt man sich auch so, wenn man natürlich schon weiß, dass sie der Hauptcharakter des Films ist, wo geht es jetzt hin? Und dann ist es wirklich so eine langsame Entwicklung von, sie ist erstmal Mutter dieser Kinder und so ein bisschen das Herz der Familie zu. Sie kommt in eine unglaubliche Situation zwischen dann noch mehr Mutter sein für ihre Kids, weil der Vater weg ist und alle machen sich Sorgen und keiner weiß irgendwas, weil ja auch alles so geheimnisvoll ist und alles so und halt, ne, shady Sachen von der Regierung.
Doch viel Überwachung, ne?
Also viel Überwachung.
Überwachung ausgesetzt.
Dazu kommt, und das macht der Film ja clever, weil er die ZuschauerInnen da ja mit reinnimmt, dass keiner noch so richtig weiß, was hat der Vater denn jetzt gemacht. Und man weiß auch, dass die Family das nicht auf dem Schirm hat und sie selber ja auch nicht. Und dann, wenn sich die Geschichte entwickelt, wird sie aber auch immer mehr so, okay, sie ist aber auch die Frau, die jetzt wirklich das aufklären will und die jetzt fucking motiviert ist, das nicht zuzulassen. Und dann geht's halt richtig los, so wo man denkt, okay, und jetzt muss sie das alles kombinieren. Trotzdem genau, für ihre so ganzen Kids da sein. Ja. Und dann aber gleichzeitig noch so ein bisschen privatdetektivmäßig. Und mit den Friends des nun mittlerweile ja nicht mehr anwesenden Vaters, beziehungsweise ihres Mannes, halt auf die Suche gehen und halt dann wird's halt wirklich dieser Polit-Thriller auch.
Ja, mega.
Und das ist krass.
Ich finde halt vor allem, wie das am Anfang eingeführt wird, diese Familie, weil man auch so ein Fest sieht mit den Freunden, wo sie tanzen und so. Und da, also der Cast vom Vater ist auch großartig, finde ich. Es ist einfach so, diese Familie kommt so herzlich rüber und so glücklich auch, obwohl es da auch kleinere Probleme gibt.
Ja.
Aber es sieht einfach nach einer vernünftigen Familie aus, ne? So schön.
Ja.
Und das ist natürlich schlau inszeniert, weil dann einen Charakter davon rauszureißen, dann hast du natürlich eine viel höhere Emotionalität, ne?
Ja.
Weil jede Person von den Kindern und auch sie als Frau natürlich auch so einen Moment davor mit dem Vater hat.
Ja, und wir auch wissen, dass die Kinder ja auch alle die sind in unterschiedlichen Lebensphasen. Ich finde auch das so gut geschrieben.
Also, ja, stimmt, die sind in komplett unterschiedlichen Lebensphasen. Also wirklich so ganz klein, ne?
Ja. Der kleine Junge ist ja erst.
Der kleine Junge fünf, und das kleine Mädchen, ja, die sind halt noch so voll verspielt und bringen den Hund mit nach Hause und sagen, können wir den Hund behalten? Ja. Und dann dreht sich alles nur um diesen Hund für kaum wie viele Jahre.
Und die Älteren, die Mädels, die alle so zwischen 16 und 20 sind, haben halt eher diesen Studentinnen-Vibe. Und die Älteste, das ist auch am Anfang eigentlich ein größerer Teil der Story, dass die älteste Tochter auch Bock hat, schon Revolution mitzugestalten.
Genau, so ein bisschen dagegen zu gehen.
Man weiß jetzt nicht, wie aktiv sie sein möchte, aber es ist ganz klar, sie wird dann auch es gibt eine Straßenkontrolle am Anfang des Films, dann wird sie und ihre Freunde, die werden dann auch so von den Militärleuten so ihr Hippies genannt.
Die werden so richtig gefilzt, ja.
Genau, und das wird dann auch schnell klar, dass sie Bock hat und sie geht dann ja nach London und dann gibt's ja auch viel diese Ästhetik mit, oh, die Beatles und, und sie ist, man merkt, sie wird in London jetzt so ein bisschen noch mehr dieses Political-Hippie-Ding.
Ja.
Und das ist auch spannend und es wirkt sich alles aufeinander aus und ich finde, der Film hat eine tolle Sensibilität dafür, wie sich Charaktere, vor allem in der Familie logischerweise, ja dann auch gegenseitig beeinflussen.
Ja, genau.
Weil der Film macht nicht diesen Fehler, das ist Charakter 1 und die ist die starke Frau, das ist Charakter 2, die ist das verspielte kleine Kind, das ist Charakter 3, sondern die ganze Zeit hast du das Gefühl, es ist im Fluss und dadurch kriegt dieser Film für mich was unfassbar Authentisches.
Ja, das hatte ich vor allem auch dadurch gemerkt, weil die Älteste geht ja weg.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen ihre Ideologie, die sie verfolgt, in der eins Jüngeren so ein bisschen hinterlässt.
Ja, es wird weitergegeben.
Dann, wird so ein bisschen weitergesessen und sie dann sich dafür interessiert, weil sie halt so vielleicht auch zu ihr aufschaut, ne?
Ja.
Auf eine sehr gute Weise, finde ich auch. Also es ist schon eine sehr dynamische Familie, also Familiendarstellung muss man sagen, obwohl auch manchmal nicht so viel kommuniziert wird, aber damit wird natürlich auch gespielt, ne?
Voll. Ja.
Und man muss dazu sagen, das Ganze basiert auf einer wahren Begebenheit und diese Familie existiert, ne? Und ich glaube, da wurde sehr viel mit Erfahrungsberichten dann auch gearbeitet, was halt super ist.
Also, ja, es kommt am Ende auch raus, dass der Jüngste irgendwann eine Biografie geschrieben hat.
Genau, oder der Jüngste hat eine Biografie geschrieben, über was so passiert ist. Und darauf basiert im Endeffekt auch der Film.
Genau.
Also aus den Erfahrungen. Ne?
So viel zum Kontext des Films. Thomas, wie hat es dir gefallen? Was sind deine Eindrücke? Kommen wir mal eher zur emotionalen Wahrnehmung.
Also, bei mir hat es, glaube ich, erst im Nachhinein gehittet. Mhm. Also, ich hatte während dem Film einfach immer so gedacht, boah, das sieht einfach extrem gut aus, das machen sie gut. Und ich bin auch drin gewesen, also ich war wirklich lange, lange, lange drin, wirklich in der Geschichte, ne? Und dann hat es mich aber jetzt nicht so emotional berührt, dass ich jetzt während dem Film gesagt hätte, boah, das war jetzt krass, ne, gerade. Aber jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, interessiert mich die Geschichte immer mehr und ich finde es auch emotional um einiges wichtiger. Ich war auch am Anfang ultra schwer mit einer Wertung.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hast du ihn schon bewertet?
Ich habe ihn noch nicht bewertet, ich werde es später machen. Ich habe mir eine Sache überlegt, die ich wahnsinnig gern dazu sagen würde, die mir im Kopf rumgegangen ist und das hat genau mit dem zu tun, was du gerade beschrieben hast, dass der jetzt bei uns vielleicht erst im Nachhinein so gehittet hat. Und weißt du noch, dass du ja kurz bevor der Film losging noch zu mir meintest, oh, ich weiß ja gar nicht so richtig, worum es da geht. Also wir wussten nur, der ist Oscar nominiert. Wir wussten, dass Fernanda Torres für die beste Hauptrolle nominiert ist. Und dann, klar, waren wir einfach so, ja gut, dann wollen wir den natürlich auf jeden Fall sehen. Oder man hatte das Gefühl, der wird gut. Aber ich habe jetzt viel darüber nachgedacht. Es gibt ja Filme, da ist es ja letztendlich wurscht, ob du davor weißt, worum es geht oder nicht, wenn der Film dann halt gut performt. Und dann bist du so, ja geil. Es gibt aber Filme, die halt wirklich ihr größtes Potenzial dann entfalten, wenn du ja schon so ein bisschen drin bist. Deswegen gibt's ja, ich habe das so ein bisschen verglichen, bei klassischen Konzerten ist es oft so, dass es ja eine Werkseinführung gibt. Also du gehst in ein Konzert und die halbe Stunde davor kommt jemand, der sich halt damit wahnsinnig gut auskennt, irgendjemand, der vielleicht sogar der Dirigent selbst oder die Dirigentin, und dann wird so eine halbe Stunde, wird dir erklärt, warum ist es denn so, was war zu der Zeit los, ne, dass man immer so sagt, ja, um jetzt hier zu verstehen, warum Komponist XY das so geschrieben hat, muss man wissen, er war in der Zeit bla 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 bla. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist so ein Film, wo das bei mir so ein Pendant hat zur Werkseinführung, weil hätte man jetzt davor 10 Minuten einfach nur so ein, so das, was wir jetzt hier im Prinzip für euch Hörerinnen da draußen machen, also diese kurze Zusammenfassung, wo sind die da überhaupt und was geht ab, dann ist man, glaube ich, so ein bisschen drin und dann kann man im Kopf auch schon sagen, ah ja, interessant. Und jetzt mal schauen, was abgeht.
Genau, also ja, wenn so, du so ein bisschen Ahnung hast. Ich wusste auch nicht, dass 1970 in Brasilien eine Militärdiktatur war.
Ich bin da jetzt historisch auch nicht wahnsinnig
gewandert. Ich weiß auch nicht, ob es in Brasilien war oder nur in Rio de Janeiro.
Nee, es war in Brasilien.
Okay, in komplett Brasilien. So, weil am Anfang steht ja nur 1970 Rio de Janeiro Militärdiktatur. True. Kann ja auch sein, es ist nur
eine Region. Ist, ne?
Aber ich finde, ja, wenn du da natürlich Ahnung hast, dann zieht das natürlich nochmal komplett anders.
Ja.
Aber stell mir vor, der Film hätte, wäre gelaufen ohne die Einblendung Militärdiktatur.
Ja, das hätte dann gar nicht funktioniert.
Dann hätte man es ganz anders
wahrgenommen. Das ist ja logisch.
Aber das ist ja ultra interessant.
Ja.
Eigentlich. Weil wie ein Wort, wenn du das nicht ziehst.
Ja.
Wie der ganze Film sich ändern kann.
Aber das ist halt, wir haben ja vorhin nochmal geguckt, der clevere Name für dieses Genre ist ja Doku-Drama. Also ein Drama über etwas, was halt ungefähr so wirklich passiert ist und halt einen speziellen Teil davon beleuchtet.
Basiert auf wahren Ereignissen.
Genau. Und da habe ich mir das dann überlegt, bei genau diesen Filmen ist es halt geil, wenn du genau weißt, was da jetzt auf dich zukommt, sodass du dir so ein bisschen, ich habe mir das so vorgestellt, du machst dir in dem Moment den Mund ja dann so ein bisschen wässrig. Oder du hast ja die Chance, klar, kannst auch sagen, interessiert mich nicht, und dann gehst du auch nicht rein. Aber in dem Moment, wo du dann sagst, oh ja, klingt ja voll interessant, oder es, bei so einer Geschichte ist es ja auch, es ist wichtig. Also da geht es ja nicht um,
ja, ich Bock drauf, da geht es um die, so ein bisschen so, ja.
Um genau, es geht um was Politisches, Relevanz. Es geht um Systemkritik, es geht um alles Mögliche, es wird was aufgearbeitet, das ist ja dann am Ende des Films auch ganz wichtig. Und da dachte ich mir so, okay, ich glaube, die meisten Leute, die diesen Film sehen werden, werden ja davor, so wie man es halt macht. Ich meine, man guckt sich halt an, was ist denn das? Man guckt sich einen Trailer an, man liest sich was durch. Da verstehe ich dann, warum die Bewertungen auch so unglaublich hoch sind. Du hast mir gestern den Screenshot geschickt von der Letterboxd, ja, Filmpage. Die Kurve. Und der hat ja unfassbar viel 5 Sterne.
Der hat irgendwie 176 Halbsterne-Bewertungen als Beispiel und irgendwie 502 Sterne Bewertung.
Ja.
Und dann hat er irgendwie 205.000 5 Sterne Bewertung. Also die Kurve ist wirklich nichts. Und auf jeden Fall gibt es einen Peak.
Ja.
Verrückt.
Und bei IMDb hat er, glaube ich, auch eine 8,9.
Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn so der in Brasilien ist, halt lief, als, was er wahrscheinlich schon getan hat, da wird er eingeschlagen haben
wie eine Bombe. Ja, natürlich.
Ja, und das ist halt mega.
Also das finde ich auch toll. Ne? Man muss sich ja nur vorstellen, dass, ich meine, wenn wir in Deutschland einen guten Film über den Zweiten Weltkrieg haben.
Hätten.
Dann hittet der ja auch wie sonst was. Und wenn du jetzt dir vorstellst, du hast einen Film, der thematisch etwas Historisches aufarbeitet, was sogar noch näher dran ist, nämlich in den 70ern. Das ist ja noch gar nicht weit weg für die Leute in Brasilien. Also, wie gesagt, ich habe absolut wenig Ahnung von den politischen, historischen Gegebenheiten, aber das weiß man ja jetzt aus dem Film
auch. Dann ist eine ganze Generation, die es miterlebt hat.
Genau.
Und das könnte man vielleicht auch mit dieser Thematik von wie München oder September 5 dann identifizieren, halt, was halt wirklich auch Leute, also und die Vorgeneration unserer Eltern haben das halt miterlebt.
Ja, genau.
Und das ist halt was anderes. Irgendwie auch Mauerfall oder so wäre bei uns eine Thematik, die wahrscheinlich zieht.
Ja, voll. Und wenn man das alles berücksichtigt und sich jetzt vorstellt, man geht in diesen Film ja auch rein mit dem gewissen Vorwissen und was da abgeht und was für ein heikles Thema da behandelt wird, dann kann ich mir absolut vorstellen, wie man dann rausgeht und sagt, boah, besser kannst du es ja fast nicht umsetzen.
Ich glaube, dass der beste Vergleich mit einem deutschen Film ist Das Leben der Anderen, weil eine sehr große Bevölkerungsanzahl einfach mitbekommen hat, wie man sich gegenseitig in der DDR überwacht hat.
Ja.
Und der natürlich auch ultra performt hat, weil es auch so nah dran ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen so, wie man sich's vorstellen könnte. Mhm. Ja, ich habe das jetzt gut. In den letzten Jahren nicht mehr so, also nicht mehr, ist mir jetzt nichts mehr so aufgefallen. Vielleicht noch der Zone of Interest oder so, wo du merken könntest, der schlägt in Deutschland nochmal anders ein, ne?
Ja.
Aber ich fand den aber richtig, richtig gut. Also ich habe 4,5 Sterne gegeben für I'm Still Here.
Ja, er ist unfassbar und, gut. Wenn das einzige Problem für uns ist, dass wir halt noch nicht so richtig reingeworfen waren, dann sagt das ja alles. Und der Film macht es. Ich habe ja auch, meine erste Reaktion danach war halt, okay, Alter, diese scheiß
Militär-Pisser,
sagen wir jetzt mal. Also wie krass du einen Hass kriegst, jetzt auch als eben neutrale Person, die nicht aus dieser Region kommt und auch noch nicht so viel Ahnung hatte.
Ja, aber, einfach weil du auch so ein Bild von Ungerechtigkeit gezeichnet wird. Ja,
absolut. Das ist
krass, Mann.
Und natürlich kannst du dir, natürlich ziehst du die Parallelen zu anderen globalen, also ja, ich meine, letztendlich ja, hat fast jede Region irgendetwas in seiner näheren Geschichte, wo du denkst so, ihr fucking Arschlöcher.
Ja, einfach auch diese Machtlosigkeit, die da dargestellt ist. Und dann halt vor allem, ist auch schlau, das dann von der Familie zu erzählen, ne? Wo du merkst, dass halt verschiedene Generationen darunter leiden.
Ja, und die Inszenierung natürlich auch, dass sich diese Militärdiktatur in dem Fall, die sich ja inszeniert als, ja, wir sind hier ja ganz vernünftig und wir machen ja ganz normale Sachen und natürlich im Hintergrund seine Scheiße abzieht. Also ja, eigentlich auch wieder der Vergleich mit das Leben der anderen. Und eben diesen Spagat die ganze Zeit zu haben zwischen der Anker dieses Films ist die Familie und die Mutter als Mutter dieser Familie. Und dann aber rauszugehen in diese ganzen kleineren Subthematiken wie jetzt hat's so einen Spionage-Thriller-Effekt, jetzt hat's einfach so einen krassen Biopic-Moment, weil sie auch einfach so beleuchtet wird über lange Zeit.
Sie hat doch eine brutale Energie.
Genau, und kommen wir da doch jetzt mal kurz zur Darstellungsleistung von Fernanda Torres.
Ich habe das Gefühl, dass sie, also wenn ich mir jetzt sie jetzt so gesehen habe, kann ich mir vorstellen, dass die Person, also die echte Person, die dargestellt wird, genauso war. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass sie ihr klar gemacht haben, was für eine Energie diese Frau hatte und wie viel Kraft ja auch, logischerweise.
Ja.
Und das finde ich halt, haben sie super runtergeballert.
Ist auch sehr herzerwärmend zu sehen. Ich habe ein bisschen jetzt was gelesen, dass in Brasilien Fernanda Torres jetzt auch wirklich verehrt wird für diese Rolle. Also dass die Leute richtig ergriffen sind und so meinen, du bist halt jetzt gerade unsere Heldin. Und dass sie jetzt mega, für den Oscar nominiert ist. Und zwar nicht nur, dass der Film ja für den Auslands-Oscar nominiert ist, sondern sie als Person in und einem Film, der nicht englisch ist, für eine der 5 Darstellerinnen ist für beste Hauptrolle.
Und für den besten Film.
Und für den besten Film.
Das ist krass.
Die sind so stolz und da sage ich halt zu Recht. Und das ist auch einfach geil. Das ist auch einfach,
also logisch, das ist natürlich für eine Nation super.
Und da muss man mal die Oscars wenigstens ein bisschen loben, dass sie sich verbessert haben, weil noch vor 10 Jahren war ja das Ding, wenn du in einem Film mitgespielt hast, der nicht auf Englisch war, kriegst du doch keine Nominierung für eine der Hauptrollenkategorien. Also ja, du wirst nicht eine von 5 Personen, die für das Best Acting nominiert wird, wenn du nicht in irgendeinem amerikanischen Riesenfilm drin warst. Und dass sie wenigstens da jetzt mal, sie haben immer noch genug kleine Problemchen, aber dass sie immerhin jetzt mal geschafft haben, vielleicht seit Parasite spätestens, doch über diesen Tellerrand zu springen und auch die anderen Filme zu recognizen, sag ich mal, ist geil. Und ich liebe das, dass Fernanda Torres nominiert ist. Und sie hat ja schon den Golden Globe gekriegt. Und deswegen ist natürlich jetzt die Frage, ist da eine reelle Chance, dass sie den Oscar sogar nach Hause holt?
Ich hoffe mal.
Und ich fände es wirklich toll, es bringt mich nochmal auf mein großes Problem mit Demi Moore und dass sie es vielleicht wahrscheinlich kriegt. Und da sage ich halt auch wieder, nee, also was Fernanda Torres da abliefert.
Ja, Fernanda Torres hat für mich den Oscar verdient.
Ja, also das ist unfassbar stark.
Und ich finde, nochmal ganz kurz zurück, einen kleinen Schritt ist mir gerade noch eingefallen. Ich finde, manchmal ärgert mich das, wenn ich dann, also was ja auch toll ist, ich lerne jetzt durch diesen Film eine Thematik kennen, ne? Diese Militärdiktatur in Brasilien. Manchmal ärgert es mich, dass ich es davor noch nicht wusste. Weißt du, was ich meine?
Klar,
ja. Und dann, das ist immer dann ein bisschen schade, weil, aber natürlich lernt man dadurch ja dann im Nachhinein. Aber manchmal ärgert mich das dann.
Ja. Aber eben, das meinte ich ja gerade, wie sehr hätten wir diesen Film noch mehr genossen, wenn wir ein bisschen mehr drin gewesen wären und dann denken so, Alter, machen die das gut. Also Alter, ist es, weil klar, wenn du jetzt, das ist der Effekt, den ich bei In Liebe eure Hilde hatte, wo ich ja gesagt habe, der ist für mich ganz nah dran an 5 Sterne, weil der es geschafft hat, mal, also das Thema Nationalsozialismus, was oft beleuchtet wird und völlig zu Recht, auch nochmal mit so einem anderen Blickwinkel, also halt auf eine Person und wirklich bei dieser Person zu bleiben. Das war ja genau das, was ich an diesem Film so gelobt habe damals in der Folge, dass sie die ganze Zeit bei ihr bleiben und dass sie dieses Zentrum ist und wir über sie so eine emotionale Connection kriegen, wie scheiße das war und wie schrecklich und du musst am Ende einfach heulen. Und und so stelle ich mir das jetzt halt vor, dass I'm Still Here deswegen so erfolgreich ist, weil genau das da auch passiert.
Ja, und vor allem, weil die Leute halt den Fall auch kennen. Ne? Der Fall wurde ja dann in den 70er, 80ern extrem und 90er auch nochmal extrem groß in allen Pressen der ganzen Welt aufgerollt.
Genau, also wir halt wussten ja nicht, dass er, wie heißt er nochmal, Paiva mit Nachnamen, dass er halt wirklich eine prominente Person in Brasilien dadurch ist.
Und dass man da ganz genau weiß, wer die Person ist. Und das ist natürlich noch krasser, ne? Dann hast du so dieses, du sagst wahrscheinlich in Brasilien ist so, ja, es kommt ein Film über Paiva raus, ne?
Ja.
Und dann weiß jeder so, ja, okay, Abfahrt.
Und vor allem ja dann eine unglaublich erfrischende Entscheidung, wenn das Wellen geschlagen hat, dass in Brasilien irgendwann die News kommen, oh, es kommt bald ein Film über ihn. Und dann sagen die, ja, wir machen einen Film, aber aus der Sicht der Frau.
Ja.
Und wie sie das alles handeln musste und boah, und wie das am Ende, also ja, für mich war es schon auch wieder, der Film geht sehr lange und ich denke mir schon, gut, man hätte jetzt an manchen Stellen auch mal wieder 10 Minuten zielstrebiger sein
können. Vor allem am Ende.
Genau, na, für mich ist es ja eben nicht am Ende, sondern man hätte halt von dem großen Teil in der Mitte, den hätte man schneller. Ja,
du hättest eine andere Hinführung gewollt, ich hätte mich mit einem kürzeren anderen Ende zufrieden gegeben.
Ja.
Aber ist ja auch okay, ist ja vielleicht auch die Entscheidung dann, die respektvolle Entscheidung mit der Familie zusammen gewesen.
Voll.
Das ist ja, also da vertraue ich jetzt mal, dass man sagt, ja okay, wie sollen wir es denn machen?
Und dass sie halt das wirklich noch so groß auserzählen, finde ich aber super. Also das ist ja wirklich super. Dann nochmal, ohne jetzt hier zu spoilern, aber das ist so umfassend dann noch aufgearbeitet wird, was da noch alles passiert ist und wie sie das handeln mussten als Familie, finde ich richtig, richtig stark. Und ja, um mal kurz noch zu dem Oscar-Thema zu kommen, es ist jetzt natürlich spannend, weil Emilia Perez der andere Film ist, der sowohl für den besten ausländischen Film als auch für Best Picture nominiert ist. Deswegen gehen die beiden jetzt wahrscheinlich so ein bisschen gegeneinander ins Rennen. Und das fände ich natürlich super schwierig, weil die Filme kannst du nicht vergleichen. Das kannst du einfach nicht vergleichen. Das eine ist ein absolut episches, also perfekt umgesetztes Drama mit einer unfassbaren Hauptdarstellerin. Das andere ist halt ein Film, wie es ihn noch nie gab, sehr special und musical und, ach, keine Ahnung, einfach sehr
innovativ.
Ja, genau, innovativ. Und du kannst diese zwei Filme nicht miteinander vergleichen. Aber ich finde es jetzt schon auch ein bisschen hart, wenn dann halt so ein unfassbar gut gemachtes Drama wie I'm Still Here, was noch lange, vor allem in Brasilien, aber sicherlich weltweit, halt ein Ding sein wird.
Ja, vor allem, das kommt ja erst noch ins Gespräch.
Genau, der kommt ja
das
erst noch
ja
so richtig.
Das ist ja das Geile, das kommt ja erst noch.
Und dass der Film sich jetzt dann halt wahrscheinlich geschlagen geben muss gegen Emilia Perez, finde ich dann natürlich schon sehr schade.
Wie findest du es eigentlich, dass, also ich finde es sehr geil, der Film wurde ja von Franzosen produziert wieder, ne?
Ja.
Ich finde es mega krass, was die für Thematiken daraus picken.
Wahnsinn.
Und das dann auch finanzieren. Ich finde das mega, mega erstrebenswert.
Ja, mal einen Daumen
natürlich
hoch
für
Canal Plus.
Natürlich wäre es schön, wenn Brasilien selber sagen würde, wir produzieren das. Haben sie ja teilweise auch. Aber ich finde es halt super, dass Canal Plus und so da sagen, ja, wir hauen da richtig Geld rein.
Ja, das ist echt richtig geil.
Ja, das ist wirklich, wirklich heavy.
Und hat sich ja dieses Jahr richtig gelohnt.
Jetzt bei Emilia Perez gibt es ja ein bisschen Kritik in der Hinsicht, dass die Franzosen den Film machen.
Ja.
Und die Sprache so ein bisschen als Sprache der Armen abtun.
Es finde ich, aber ich finde, damit tut man ihnen so ein bisschen Unrecht, weil ja wirklich der Schritt einfach nur ist, okay, wir supporten das, wir geben da Geld rein, wir haben Bock, das zu produzieren.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Nee, ich habe es nur vernommen. Ja.
Aber ich würde sie da ein bisschen verteidigen und sagen, das ist doch jetzt nicht das, wofür man das Studio angreift oder halt die GeldgeberInnen, whatever. Aber ich
würde auch immer sehen, ob es den Film überhaupt geben würde.
Genau.
Bitte. Ja.
Und eben da großes Lob, weil es hat sich ja total ausgezahlt. Jetzt sind im Prinzip jetzt Canal Plus und was ist das andere? France
CNC?
TV oder so.
Also France TV, ja. Und CNC ist immer noch mit drin.
Genau. Und dass die jetzt einfach in der zum Beispiel Kategorie bester nicht englischsprachiger Film zweimal nominiert, also mit zwei ihrer Filme ins Rennen gehen, die nicht französisch sind, ist schon einfach Weltklasse.
Ja, richtig krass.
Ja. Leute, I'm Still Here. Ihr müsst euch gedulden, aber ihr könnt es jetzt ja eben besser machen als wir und euch schon ein bisschen über die Thematik anlesen. Es ist ein unglaublich guter Film. Und wenn man Bock hat auf eben so ein Doku-Drama auf etwas mit politischem Hintergrund, aber aus einem emotionalen Anker raus erzählt, dann guckt euch den an, wenn er rauskommt. Was ist es? 13. März, glaube ich.
Anfang. 13. März, ja.
Ja, und leider danach den Oscars. Und dann schauen wir mal. Vielleicht kriegt der Film ja einen extra Boost, wenn Fernanda Torres tatsächlich gewinnt. Und von uns ganz, ganz große Empfehlung. Ich glaube, von uns beiden 4 oder 4,5 Sterne. Das ist ein richtig, richtig großes Ding. So, Thomas. Damit genug für diesen Film und die Filme diese Woche. Worauf können wir uns denn in der kommenden Kinowoche freuen? Hast du was für uns?
In der kommenden Kinowoche erwartet uns ein bisschen trippy, sage ich. Ich habe den folgenden Film, den ich euch sehr empfehlen kann, als eine Art Drogentrip beschrieben im Kino, weil es sich um Hundreds of Beavers handelt, der an die Slapstick-Filme von Charlie Chaplin und Buster Keaton aus den frühen 1900er Jahren erinnert. Keine Ahnung, wie man diesen Film gut beschreiben kann. Ich würde sagen, es geht um einen Mann, der von Cider lebt sozusagen. Also er hat eine riesige Ciderfabrik und die wird irgendwann zerstört. Und dann findet er sich in der Natur wieder und muss überleben. Und irgendwann kommt er an einen Ort, wo ein Mann etwas verkauft. Und er fragt, ja, was willst du dafür? Und er sagt halt, ja, Biber. Aber vielleicht noch wichtig zu sagen, der Film wird nicht gesprochen, das ist ein kompletter Stummfilm.
Ja.
Und er so, hey, ja, wie, also dann checkt er nicht ganz, warum Biber. Und dann lernt er die Tochter des Mannes kennen und sagt, ja, er würde sie gern heiraten, aber dafür braucht er halt 100 Biber. Also er soll 100 Biber töten, weil sie so eine Biberplage haben. Und dann geht er los, um 100 Biber zu töten. Aber auf diese Morde wird dann irgendwann Biber Sherlock Holmes und Biber Watson aufmerksam, die dann ermitteln, wer denn da daran schuld ist. Und dann spinnt sich einfach eine Story, die kann ich dir nicht erklären, weil es doch einfach nicht möglich ist. Also was in dem Film alles für Scheiße passiert, ist krank. Auf jeden Fall ist es sehr lustig, weil das, die Crew sozusagen selbst diese Biber spielt. Also alles ist mit Kostümen gemacht.
Ja.
Und so sehr auffälligen Kostümen. Und der lief vor 2 Jahren auf dem Fantasy-Filmfest und war da ein Riesenerfolg und hat jetzt ewig gebraucht, bis irgendwie ein Verleih gesagt hat, ja okay, wir bringen ihn noch in die Kinos. Und jetzt ist er hier in Deutschland und den muss man am besten früh sehen, weil man muss den mit einem relativ großen Kinosaal mit relativ vielen Leuten sehen. Ich glaube, dann kommst du aus dem Lachen nicht mehr raus. Das ist irgendwie verrückt.
Also ist es am Ende des Tages eine Komödie?
Oh, ja, ich glaube schon. Okay. Also es ist richtig schwierig zu erklären. Wirklich.
Geil. Und es ist ein Stummfilm, das heißt, es läuft immer so Klaviermucke im Hintergrund?
Genau, ja. Und immer so ein paar Soundeffekte, ne? So typisch Slapstick-mäßig. Die machen auch mal so, oder so. Also es ist nicht komplett stumm, sondern es gibt halt so ein paar Soundeffekte.
Okay.
Und ich habe ihn beschrieben, fühlt sich an wie ein Trip. So viel Input und so viel Referenzen, habe ihn zum Glück im Kino gesehen, aber kann nur weiterhin davon träumen, ihn in einem riesigen, vollen Kinosaal zu sehen. Das muss noch so viel krasser sein. Also große Empfehlung.
Meinst du, dass das passieren wird? Also wird er ein großes Publikum generieren?
Also außer es gibt halt so einen Aufschwung. Ne,
dass außer Leute, wir verabreden uns jetzt mit allen ProjektohrhörerInnen zum Hundreds of Beavers gucken. Mit Hundreds of Projektohr.
Hundreds of Beavers mit Hundreds of Projectors.
Ja.
Also Hundreds of Beaver, ich finde, keine Ahnung, ist ultra schwierig, ob der was ich performen hab Bock, wird.
Mir hast du gerade Bock
gemacht. Der macht Laune auf jeden Fall. Und sonst haben wir nächste Woche gar nicht so viel. Ich würde fast eigentlich eher den Ausblick auf übernächste Woche wagen. Mit Like a Complete Unknown, der riesige Timothée Chalamet-Film, wo er für einen Oscar nominiert ist, im Biopic über Bob Dylan.
Bob Dylan.
Dominics, einer ganz großen von Dominics Lieblingsmusikern. Der liebt Bob Dylan und er meinte ja auch gestern so, also der Timothée Chalamet, der kommt wirklich mit der Stimme nicht an Bob Dylan ran, als er den Trailer geguckt hat.
Und Edward Norton ist auch nominiert, ne?
Ja, den findest du auch ganz schlecht.
Ja, finde ich auch ganz, ganz schlimm.
Also ich glaube, den Sarkasmus kann man da rauslegen. Dominic ist kein großer Bob Dylan-Fan.
Timothée Chalamet singt in diesem Trailer besser als Bob. Er singt, Punkt. Also Musik, singt
besser.
Musik theoretisch betrachtet singt Timothée Chalamet besser als Bob Dylan.
Und Edward Norton ist, glaube ich, großartig.
Und Edward Norton muss großartig sein.
Und dann aber viel wichtiger, auch musikalisch unterlegt, Sing Sing.
Wuhu!
Ne? Schön eine Woche vor den Oscars noch richtig mal einen angucken, der auch mal richtig gewinnen wird.
Also Sing Sing wird dann in 3 Wochen rauskommen. Also in 2,5.
27. Februar. 2.
Ja.
Also in 2.
Am Donnerstag vor den Oscars.
Genau. Und Sing Sing, holy moly, ich habe es jetzt so lange angekündigt. Jetzt müsstet ihr langsam gehypt sein. Du müsstest eigentlich
ich
langsam mal
so
gehypt
sein. Ich bin so hart gehypt, Mann. Jetzt hängen auch die Poster im Kino und die Flyer liegen
Ich habe sie aufgehängt. Ich habe die Poster aufgehängt.
Oh,
wunderschön.
Ja, jetzt habe ich schon richtig, richtig Bock.
Wunderschön.
Wunderschön.
Startet nächste Woche. Im zweiten
Thomas
Teil.
Thomas ist on fire.
Wunderschönär. Ja. Der erste Teil war ein Riesenerfolg mit über 1 Million ZuschauerInnen in Deutschland von Caroline Herfurth.
Mhm. Nora Tschirner auch
dabei. Nora Tschirner auch dabei. Eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Ich fand den ersten Teil sehr angenehm. Ich bin gespannt, wie es mit den Charakteren weitergeht.
Wie hast du denn dem ersten Teil eine Chance gegeben? Weil der sah ja, als er mit den Trailern rauskam, aus wie halt, ja, neuer deutscher Film.
Ja.
Kein Bock. Sieht aus wie Til Schweiger Autowerbung.
Ich weiß nicht warum. Ich habe einfach gedacht, den gucke ich mir jetzt mal an. Also ich glaube, es war so, ich habe irgendwo gelesen oder gehört, dass der ganz gut sein soll, auch von der Thematik, und habe dann gedacht, ja, dem gebe ich jetzt einfach mal eine Chance. Und dann saß ich da in einem relativ großen Saal mit relativ wenig Leuten.
Ja.
Aber ich fand den tatsächlich sehr gut. Ich glaube, ich habe mir eine 4 sogar gegeben.
Wahnsinn.
Also not bad. Und ich bin mal gespannt, wie der zweite Teil davon wird, falls das was für euch ist.
Wunderschöner.
Wunderschöner.
Und
so wie du.
Eine wunderschöne Woche wünschen wir euch.
Eine wunderschönere Woche.
Eine wunderschönere Woche im Kino, und wir freuen uns auf die nächsten Filme. Richtig, richtig Bock. Der Hype, es geht in mir gerade wieder richtig.
Ja, und dann müssen wir, Alter, ich freue mich auch richtig auf diese Oscar-Folge, Dominik.
Ah, ich hab so Bock.
Ja, da bereiten wir noch was Schönes für euch vor. Schaut, dass ihr am Morgen, also Montag, nicht zu lange wach bleibt beim Super Bowl, sondern spart euren Schlaf für die Oscar-Nacht.
Leute, es wird wunderschön und wunderschöner. Ich freue mich drauf, und Thomas, der sieht auch richtig happy aus neben mir. Das kann ich euch sagen. Der hat nicht nur eine Podcast-Stimme, der hat auch ein Podcast-Lächeln gerade.
Ich habe ein Podcast-Gesicht. Mich will man nicht sehen, mich will man nur hören.
Das stimmt absolut gar nicht. Man möchte ihn sehen. Man möchte ihn knuddeln sogar. Sehr bäriger Podcaster.
Brown.
Er ist der Paddington der Podcast-Industrie.
Dankeschön.
Ladies and Gentlemen, das war's von uns für heute, und wir freuen uns sehr auf nächste Woche. Stay tuned. Seid lieb zueinander, bleibt gesund und bis bald
im Kino.